Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Mit André Zanto, schönen guten Tag und gleich eine Eilmeldung aus Chile. Es gab einen historischen Ausbruch. Fast 1 Million Lachse sind entkommen.
Autoridades de la región de los Lagos han advertido sobre el riesgo que tiene el consumo de unos salmones que escaparon de un centro de cultivo en la empresa Marine Harvest.
Marine Harvest, so sagt es hier der Nachrichtensprecher, heißt das Unternehmen, das vor einigen Monaten weltweite Berühmtheit erlangt hat, weil es sehr viele Lachse entkommen ließ aus den eigenen Käfigen vor der Küste von Chile. Dort betreibt es, wie viele andere auch, Aquakulturen. Aquakulturen, das ist wohl die Zukunft der Fischerei und Chile will ja ganz vorne mitspielen, ist jetzt nach Norwegen schon der zweitgrößte Produzent von Zuchtlachs. Das bringt große Gewinne, aber auch arbeitslose Kleinfischer und eine geschädigte Umwelt. Die Nebenwirkungen der Aquakulturen in Chile hat Sophia Boddenberg für die Weltzeit recherchiert.
Es ist kalt und windig hier im Süden von Chile. Direkt am Pazifik im Küstenort Puñihuil peitschen die Wellen gegen die kleinen Fischerboote. Sie transportieren aber keinen Fisch, sondern Touristen, die sich die Magellan- und Humboldt-Pinguine ansehen wollen. Auch Raúl Altamirano fährt regelmäßig zu den Pinguinfelsen. Eigentlich ist der 53-Jährige mit der gebräunten Haut und dem gestrickten Wollpullover Fischer.
Die Fischerei wird immer schwieriger wegen der Verschmutzung des Wassers und weil es weniger Fische gibt. Die Fangquoten sind nach wenigen Tagen erreicht, weil die großen Unternehmen sich alles unter den Nagel reißen.
Die angesprochenen großen Unternehmen haben um die Insel Chiloé, wo der Küstenort von Raúl Altamirano liegt, Aquakulturen aufgebaut. Dort züchten sie Lachse in großer Stückzahl in Käfigen auf dem Meer. Das hat Folgen für die kleinen Fischer in der Region und für die Umwelt. Noch allen in Erinnerung ist das Jahr 2016. Es begann mit einer dramatischen Algenvermehrung rund um die Insel, die sogenannte Marea Roja. Offiziellen Angaben zufolge waren der Klimawandel und das Phänomen El Niño die Ursache. Dadurch kam es zu Sauerstoffarmut im Wasser. Millionen Lachse in den Käfigen erstickten. Die chilenische Lachsindustrie sprach von einem Verlust von rund 40.000 Tonnen Lachs. Die toten Lachse schütteten mehrere Unternehmen anschließend einfach ins Meer. Daraufhin starben rund um die Insel Chiloé Muscheln, Krebse, Fische und Seehunde. Altamirano erinnert sich noch genau.
Es gab keine Muscheln mehr. Alle sind gestorben. Jemand muss dafür verantwortlich sein. Die Politiker sollten wissen, wer verantwortlich ist.
Chile ist nach Norwegen der größte Lachsproduzent weltweit. Es gibt über 1000 Lachszuchtfarmen im Süden des Landes. Viele davon befinden sich in der Nähe der Insel Chiloé. Álvaro Montaña ist Mitglied der Bürgervereinigung Defendamos Chiloé, lasst uns Chiloé verteidigen. Er meint, dass die Lachsindustrie für die Probleme der Fischer verantwortlich ist.
Es gibt international einen wissenschaftlichen Konsens darüber, dass massive Algenvermehrung in Gewässern stattfindet, die besonders reich an Nährstoffen sind. Wichtigster Produzent von Nährstoffen im Meer sind die Fäkalien und die nicht verzehrten Futtermittel der Industrie. Eine Hypothese, die noch nicht nachgewiesen wurde, ist, dass der hohe Stickstoff- und Phosphorgehalt, den die Lachsindustrie verursacht, zur Algenvermehrung führt. Und das hat zur Folge, dass die Muscheln sterben.
Tonnen von Fischmehl, Fäkalien, Chemikalien und Medikamenten sinken täglich aus den Zuchtkäfigen der Lachse hinab auf den Meeresgrund. Die Muschel- und Fischbestände in der Region haben stark nachgelassen. Mehr als die Hälfte der Fischbestände in Chile gilt als überfischt. Aktivist Álvaro Montaña hat eine Erklärung dafür.
Die Lachsindustrie schadet den kleinen Fischen auf eine Art und Weise, die kaum öffentlich diskutiert wird. Seit 3 Jahrzehnten verwendet die Industrie einheimische Fische, um Fischmehl und Fischöl zu produzieren. Damit werden die Lachse gefüttert. Die gesamte chilenische Fischindustrie funktioniert, um die Lachse zu ernähren.
Für eine Tonne Zuchtlachs werden 3 bis 5 Tonnen einheimische Spezies benötigt, die zu Fischmehl verarbeitet werden. Chile ist einer der größten Produzenten von Fischmehl weltweit. Ende März, Chiles Hauptstadt Santiago. König Harald V. und Königin Sonja aus Norwegen sind in Chile zu Besuch, um 100 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu feiern. Außerdem mit dabei sind 60 Unternehmer aus Norwegen. Pioneering Sustainable Solutions – Vorreiter für nachhaltige Lösungen. So der Titel des Vortrags, den König Harald am Tag seiner Ankunft vor chilenischen und norwegischen Unternehmern hält.
Chile is an attractive partner in innovation.
Chile ist ein attraktiver Investitionspartner für unsere Firmen. Mehr als 60 norwegische Unternehmen sind bereits in Chile präsent. Chile ist der zweitwichtigste Partner für Norwegen in Südamerika nach Brasilien.
Der Wirtschaftszweig in Chile, in den die norwegischen Unternehmen am meisten investieren, ist die Lachsindustrie. Gemeinsam kontrollieren Norwegen und Chile 70% der Lachsproduktion weltweit. Die Lachsindustrie in Chile soll in den nächsten Jahren weiter wachsen. Eine jährliche Produktion von 1,2 Millionen Tonnen soll bis 2032 erreicht werden. Umweltorganisationen sind davon gar nicht begeistert. Die Könige sind willkommen, aber die Lachse nicht, steht auf den Schildern, die Greenpeace-Aktivisten bei der Ankunft der norwegischen Könige hochhalten. Norwegische Unternehmen machen in Chile immer wieder Schlagzeilen, weil sie internationale Umwelt- und Arbeitsstandards nicht respektieren. Eines davon ist Marine Harvest. Das geriet vor einigen Monaten in die Schlagzeilen, weil aus ihrer Zuchtfarm fast 1 Million Lachse ausbrachen. Es war einer der größten Lachsausbrüche, die Chile je erlebt hat. Dem Unternehmen zufolge war ein Unwetter die Ursache. Umweltorganisationen reagierten empört. So auch Estefania González, Meeresexpertin von Greenpeace Chile.
Es ist unglaublich, dass bei für den chilenischen Winter komplett normalen Klimabedingungen fast 1 Million Lachse aus einer Zuchtfarm ausbrechen. Die einzige Erklärung dafür ist, dass das Unternehmen nicht die Mindeststandards erfüllt.
Das Unternehmen streitet die Vorwürfe ab. Der Manager von Marine Harvest, Fernando Villarruel, beteuerte in einer öffentlichen Erklärung, dass die betroffene Zuchtfarm alle Standards erfüllt habe. Estefania González von Greenpeace zufolge sei der Fall aber keine Ausnahme. Immer wieder würden Lachse in großer Zahl aus den Zuchtfarmen ausbrechen. Und das habe schwerwiegende Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem.
Diese Lachse sind Fleischfresser. Das heißt, dass sie andere Spezies auffressen. Wenn sie andere nicht auffressen, dann stecken sie wahrscheinlich mit Krankheiten an. Sie können die Flüsse hinaufschwimmen und sich dort vermehren. Das führt zu einem Verschwinden der einheimischen Spezies, die Lebensgrundlage der lokalen Bevölkerung sind.
Die Ausbrecherlachse sind also ein Problem für die hiesige Umwelt. Umgekehrt ist es ähnlich. Weil die Zuchtlachse aus dem Atlantik stammen, ist es für sie schwerer, hier im Pazifik in chilenischen Zuchtfarmen zu überleben. Also wird ein Großteil mit Antibiotika behandelt. Zahlen von Greenpeace zufolge werden die Lachse in Chile mit einer 700-fach höheren Dosis Antibiotika behandelt als in Norwegen. Das habe auch Auswirkungen auf die Gesundheit von uns Konsumenten, erklärt die Meeresexpertin von Greenpeace.
Die Weltgesundheitsorganisation hat empfohlen, keine so hohen Dosen von Antibiotika anzuwenden, wenn ein Produkt für den menschlichen Konsum vorgesehen ist. Denn es kann zur Resistenz des Menschen gegenüber Antibiotika führen, wenn er sie für die Bekämpfung einer Krankheit braucht.
Das norwegische Unternehmen Marine Harvest verzeichnet die meisten Fischausbrüche in der Region. Zahlen des chilenischen Umweltministeriums zufolge sind in den letzten 8 Jahren 2 Millionen Lachse aus den Zuchtfarmen von Marine Harvest ausgebrochen. Und meistens werden nur sehr wenige davon wieder eingefangen. Beim letzten massiven Ausbruch bat das Unternehmen die lokalen Fischer um Hilfe und zahlte ihnen eine Entlohnung für den Fang der ausgebrochenen Fische. Ein Aktivist, der sich besonders engagiert gegen die Lachsindustrie einsetzt, ist der Tiermediziner Juan Carlos Cárdenas. Er hat graue Haare, einen Vollbart und ein freundliches Lächeln. Auch er ist bei den Protesten während der Ankunft des norwegischen Königs dabei. Unsere Teller und Meere, frei von industriellem Lachs, steht auf dem Plakat der Nichtregierungsorganisation Ecocyanus, deren Vorsitz er hat. Cárdenas setzt sich seit über 15 Jahren für Meeresschutz und die Rechte der indigenen Völker und kleinen Fischer ein.
Wir haben hier einen wilden Westen der Lachsindustrie, aber im Süden existiert kein Sheriff. Der Sheriff ist im Urlaub, nur die Banditen sind da. Das Gesetz, das die Unternehmen selbst entworfen haben, verbietet den Fang von ausgebrochenen Lachsen. Denn sie sind weiterhin Eigentum des Unternehmens. Die Lachsindustrie bricht vor den Augen des Staates das Gesetz. Könnte Marine Harvest das in Norwegen machen? Die Lachsindustrie in Chile ist außer Kontrolle. Das ist Raubtierkapitalismus in Aktion.
Unternehmer aus der Lachsindustrie sind häufig auch in der chilenischen Politik tätig. Der ehemalige Staatssekretär für Fischerei, Felipe Sandoval zum Beispiel, ist jetzt Präsident von Salmón Chile, dem größten Lachsindustrieverband. Da passt es ins Bild, dass es nach dem großen Lachsausbruch keinerlei rechtliche Konsequenzen für Marine Harvest gab. Mittlerweile hat das Unternehmen seinen Namen zu Movi geändert und will zukünftig umsonst Lachs in chilenischen Kinderheimen verteilen. Das bezeichnet Aktivist Cárdenas als Doppelmoral der norwegischen Unternehmen.
Alles, was Marine Harvest hier macht, würde in Norwegen nicht akzeptiert werden. Die Industrie hat zwei Gesichter. Das öffentliche Marketinggesicht für den Export, das mit einem Lachs wirbt, der durch transparente Gewässer springt. Ein natürliches, gesundes Produkt. Aber dahinter gibt es die Realität der schmutzigen Produktion, der chemischen Produkte und Antibiotika.
Cárdenas kritisiert auch die schlechten Arbeits-, Hygiene- und Sicherheitsstandards in der Lachsindustrie. Er spricht von 31 Arbeitern, die zwischen Juli 2013 und Januar 2019 ums Leben gekommen sind. Und viele Arbeiter hätten keine festen Verträge, könnten sich also gar nicht für ihre Rechte einsetzen.
Wir sind eine Bananenrepublik der Lachsindustrie. Wenn die Lachsindustrie sich in einer Region niederlässt, wird sie zur wichtigsten wirtschaftlichen Aktivität und vertreibt alle anderen. Wir haben hier viele kleine Lachsrepubliken im Süden Chiles, wo es indigene Gemeinden und nur sehr wenige Gewerkschaften gibt.
Der Großteil des chilenischen Lachses ist nicht für den Konsum in Chile vorgesehen, sondern wird exportiert. Nach Japan, China, Brasilien, in die USA und nach Europa. Deshalb ruft Tierarzt und Aktivist Juan Carlos Cárdenas zu einem internationalen Boykott von chilenischem Lachs auf, um Unternehmen und Regierung wachzurütteln.
Lo que paga un consumidor de salmón chileno en Europa.
Der Preis, den ein Konsument in Europa oder in den USA zahlt, spiegelt nicht die realen Kosten der Produktion wider. Diese Kosten tragen die Umwelt und die Arbeiter im Süden Chiles. Wir rufen die deutschen und europäischen Konsumenten dazu auf, sich zu fragen, woher die Lachsprodukte kommen, bevor sie kaufen. Und wenn sie aus Chile kommen, eine Alternative zu suchen. Die industriellen Lachsprodukte aus Chile sind voll von Antibiotika, zerstören die Umwelt und verletzen die Rechte der Fischergemeinden und indigenen Völker im Süden Chiles.
Der nächste Stopp für Norwegens König Harald ist Patagonien, über 3000 Kilometer südlich von der chilenischen Hauptstadt Santiago. Auch hier hat sich die Lachsindustrie bereits niedergelassen und es sind weitere Investitionen geplant, unter anderem im Beagle-Kanal und in einem Biosphärenreservat. Viele Einheimische beschweren sich nicht, weil sie sich mehr Arbeitsplätze erhoffen oder weil die Unternehmen sich ihre Zustimmung erkaufen, indem sie den Gemeinden Sozial- und Infrastrukturprojekte versprechen. Patagonien ist auch das Zuhause verschiedener indigener Völker, wie zum Beispiel die Yamana und die Kaweska. Leticia Cado ist 44 Jahre alt und eine der wenigen überlebenden Nachfahren des indigenen Volks der Kaweska, das an den Küsten Patagoniens in Chile lebt. Sie ist Mitglied der Organisation Kaweska-Gemeinden für die Verteidigung des Meers.
El mar es el corazón de la cosmovisión del pueblo Kaweska.
Das Meer ist das Herz der Kultur der Kaweska.
Unsere Spiritualität, unsere Schifffahrt, unsere Lebensgrundlage, all das findet im Meer und an der Küste statt. Wir sind stolz auf unsere Herkunft, denn Kaweska zu sein bedeutet, das Meer zu beschützen. Wir tragen eine große Verantwortung gegenüber unserem Volk und unseren Vorfahren, die einem Genozid und Ethnozid zum Opfer gefallen sind.
Chiles ehemalige Präsidentin Michelle Bachelet erklärte 2018 den Parque Nacional Kaweskar als Naturschutzgebiet, aber ohne die Küste zu berücksichtigen. Das wurde jetzt im Januar nachgeholt. Trotzdem darf sich die milliardenschwere Lachsindustrie weiter an der geschützten Küste niederlassen, dank Ausnahmeregelungen im Gesetz. Demnach sind in Gebieten, die als Nationalreservate erklärt wurden, industrielle Aktivitäten wie intensive Aquakultur und Lachszucht erlaubt. Die indigenen Kaweska-Gemeinden fühlen sich betrogen. Leticia Caro fordert von der Regierung und Unternehmen, Maßnahmen zu ergreifen, um die indigenen Völker, die lokale Bevölkerung und die Natur zu beschützen. Patagonien ist eine der Regionen mit den meisten Naturschutzgebieten und Biosphärenreservaten der Welt. Aber es sind gerade die unberührten Gewässer, die immer mehr norwegische Lachsunternehmen anziehen.
Sophia Boddenberg über Aquakulturen zur Lachszucht in Chile. Daran gibt es viel Kritik, wie wir gehört haben, von Indigenen, von Umweltschützern und lokalen Fischern. Also wollen wir jetzt fragen, wie man es besser machen kann. Denn Aquakulturen werden immer wichtiger. Sie gehören zu den Zweigen der Lebensmittelwirtschaft, die am schnellsten wachsen. Aber wie kann das im Einklang mit der Natur geschehen? Und was kann ich als Käufer im Supermarkt beachten? Dazu wollen wir jetzt mehr erfahren von Marc Heuer. Er befasst sich damit intensiv bei der Umweltschutzorganisation WWF. Schönen guten Tag, Herr Heuer.
Hallo, Herr Zahntu.
Herr Heuer, Zuchtlachs kommt vor allem aus Norwegen und Chile, haben wir gelernt. Greifen Sie dazu im Supermarkt?
Also gerade beim Lachs, finde ich persönlich, haben wir mit dem Wildlachs aus Alaska eine ganz gute Alternative. Von daher würde ich da persönlich tatsächlich immer zu dem MSC-Lachs aus Alaska greifen.
Dieses Label, dem schenken Sie Vertrauen, MSC?
Also bei dem Lachs in Alaska, denke ich, braucht man sich da eigentlich keine Bedenken machen. Es gibt immer mal Vorwürfe bei dem russischen Wildlachs, dass da die Rückverfolgbarkeit möglicherweise nicht ganz gegeben ist. Aber gerade in der Vergangenheit wurde hier festgestellt, dass beim MSC eigentlich die Lieferkette recht gut überwacht werden kann.
Aquakulturen, davon gibt es ja immer mehr auf der Welt. Ich habe gelesen, bis 2030 soll rund 2/3 des Fischs aus dieser Haltungsform kommen. Wie beobachten Sie denn diese Entwicklung aus Ihrer Sicht als WWF?
Also gerade heute ist es ja auch schon so, dass im Prinzip jeder zweite Fisch, der weltweit gegessen wird, aus Aquakultur kommt. Das liegt einfach daran, dass wir unsere Wildbestände bis an die Grenzen befischen. Wir können also einfach nie mehr Fisch aus den Meeren holen. Das heißt, alles, was wir zusätzlich konsumieren, das müssen wir aus den Zuchten holen. Und dieses Wachstum findet im Prinzip zum Großteil in asiatischen Ländern statt, wo wir nicht so eine strenge Umweltgesetzgebung haben, auch nicht so eine strenge soziale Gesetzgebung. Und deshalb müssen wir diesen rasanten Trend quasi kritisch im Auge behalten und irgendwie versuchen, hier den Fußabdruck möglichst zu verringern.
Was ist Ihnen denn wichtig als WWF bei dieser kritischen Begleitung?
Die wichtigsten Punkte bei der Aquakultur sind sicherlich einerseits die Futtermittel. Hier haben wir einerseits natürlich Wildfisch, der häufig verfüttert wird. Viele Zuchtfische, die wir gerne essen, sind Raubfische. Das heißt, sie werden mit Wildfisch gefüttert. Und das erzeugt natürlich einen zusätzlichen Druck auf die Meere. Hier kann man aber sehen, dass in der Vergangenheit auch Fortschritte gemacht wurden. In den 90ern haben wir zum Beispiel noch 4 Kilo Wildfisch für 1 Kilo Lachs gebraucht. Inzwischen sind wir so im Bereich 2 Kilo. Und ich denke, man kann davon ausgehen, dass wir auch in Zukunft hier unter die 1 Kilo Wildfisch pro Kilo Lachs, was wir erzeugen, kommen. Andererseits in Ländern wie Asien oder Afrika spielen andere Sachen auch eine wichtige Rolle, wie zum Beispiel Gewässerschutz, Bodenschutz. Es ist zum Beispiel so, dass natürlich die Fische, wenn sie auf engem Raum gezüchtet werden, krank werden. Das heißt, man gibt dann zum Teil auch prophylaktisch Antibiotika oder man behandelt andere Dinge mit Chemikalien. Und hier sind, wie gesagt, die gesetzlichen Regelungen so gering, dass wir das wirklich kritisch im Auge behalten müssen und versuchen, hier Verbesserungen Bedingungen zu erreichen.
Wie sollen denn Verbraucher das kritisch im Auge behalten? Es gibt ja einige Label, also es gibt das Bio-Label, es gibt das Naturland-Label und Sie empfehlen als WWF das ASC-Label für Aquakulturen. Was sagt das denn aus?
Also das ASC-Label ist tatsächlich ein Standard, der sich an die konventionelle Fischzucht richtet. Das heißt, hier geht es darum, wirklich in der Masse der Zuchten Verbesserungen zu erzielen. Und ganz konkret ist es so, dass zum Beispiel beim ASC gibt es Vorgaben zu Medikamenten wie Antibiotika, die nicht prophylaktisch verabreicht werden dürfen. Es gibt außerdem Vorgaben zum Gewässer- und Bodenschutz. Und ganz interessant auch beim ASC gibt es auch Sozialstandards, die eingehalten werden müssen.
Das heißt, was bekomme ich denn als Konsument, wenn ich einen Fisch kaufe, der dieses ASC-Label hat?
Also Sie bekommen einen Fisch, der in den ökologischen und sozialen Gesichtspunkten über das hinausgeht, was in den meisten Ländern gesetzlich vorgeschrieben ist. Wir sprechen beim ASC also von einem Mindeststandard, wo wir sagen, dass die wesentlichen Punkte, was Umweltschutz und Sozialstandards betreffen, eingehalten werden müssen. Darüber hinaus gehen natürlich die anderen Standards, die Sie genannt haben, wie das EU-Biosiegel oder auch das Naturland-Biosiegel.
Okay, und wenn ich jetzt noch ein bisschen cleverer das Ganze machen will und Aquakulturfisch kaufe, dann haben Sie auch schon erwähnt, ist eben dieser Fußabdruck auch bei Fischen wichtig und der ist natürlich bei Raubfischen viel größer, weil die eben Fische fressen müssen, die man dann auch besorgen muss erstmal. Jetzt kennen wir ja Aquakulturen in Deutschland eigentlich schon lange, wenn wir mal den Silvesterkarpfen angucken, der dann in Teichen einfach gezüchtet wird, Silvester rausgeholt wird, dann können wir ihn essen. Ist das die bessere Alternative gegenüber Lachs, dass wir jetzt eher gucken, dass wir heimische Fische, Karpfen oder Forelle lieber essen?
Absolut. Also der Karpfen ist bei uns im Fischratgeber grün. Der hat im Prinzip unter den Zuchtfischen wohl die beste Ökobilanz. Genau wie Sie ja gesagt haben, die anderen Fische, die wir gerne essen, der Lachs, auch die Dorade, werden natürlich mit Wildfisch gefüttert, wohingegen der Karpfen als Pflanzenfresser eigentlich mit einem Minimum an zusätzlicher Fütterung auskommt. Hinzu kommt, dass wir ihn hier in Deutschland schon lange züchten und wir keine langen Transportwege haben. Also unter ökologischen Gesichtspunkten würden wir natürlich immer gerne zum Karpfen raten. Muss auch nicht nur an Weihnachten sein.
Sagt Marc Heuer von der Umweltschutzorganisation WWF. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Also, etwas klüger demnächst im Supermarkt verabschiedet sich hier André Zanto und ab nächster Woche schalten wir hier im Weltzeit-Podcast in viele EU-Länder und wollen hören, was die EU-Bürger so denken vor der Wahl des Parlaments Ende Mai. Seien Sie auch gern dabei.